SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Der Koalitionsvertrag ist unterzeichnet. Morgen kann der Kanzler gewählt werden. Wir berichten über die Ampelvereinbarung. Außerdem, Bundestag und die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz diskutieren über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona. Wir schauen nach Berlin, Stuttgart und Mainz und wir sprechen über die neue europäische Gesundheitspolitik. Und die USA und Russland verhandeln zur Stunde über die Ukraine und wir berichten über die Hintergründe dieses Streits. Los geht es heute in Berlin. Jeden Tag einen Schritt in Richtung Regierung. Heute haben SPD, Grüne und FDP in Berlin den Koalitionsvertrag nun endgültig unterzeichnet. Den Fahrplan für die kommenden Regierungsjahre. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Uwe Jahn.
Ein gut geplantes Bild zum Auftakt. Den Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit steht groß an der Wand. Davor stehen die zukünftigen Ministerinnen und Minister gut gelaunt in Gruppen. Die Stimmung ist gelöst. Der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hoffnungsvoll.
Wenn die gute Zusammenarbeit, die während der Zeit der Bildung der Regierung schon geklappt hat, dann auch weiter klappt, dann wird das eine sehr, sehr gute Zeit für die Aufgaben, die vor uns liegen in den beginnenden 20er Jahren.
Ab heute sind wir eine Regierung, sagt Robert Habeck von den Grünen. Und Christian Lindner, FDP, meint, nun beginne die Zeit der Tat. Die ersten Taten sind dann tatsächlich viele Unterschriften unter den 3 Exemplaren des Koalitionsvertrages. Fraktionsspitzen, Generalsekretäre, Parteivorsitzende. Etwas später sitzen Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner vor der Hauptstadtpresse. Die Journalisten fragen zunächst nach der Außenpolitik. Beispiel ein möglicher Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Olaf Scholz.
Die neue Bundesregierung tritt morgen zusammen. Wir finden, dass es wichtig ist, dass man alles dafür tut, dass die Welt international zusammenarbeitet. Und in einer Welt, die zusammenarbeiten muss, geht es auch darum, dass man die Signale der Zusammenarbeit nutzt.
Scholz will sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Robert Habeck wird als Minister für Wirtschaft und Klimaschutz auf den Ausbau der erneuerbaren Energien angesprochen.
Das ist ein Langstreckenlauf. Wir haben uns das Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien in den nächsten, jetzt ja eigentlich nur noch 8 Jahren, auf 80% zu erhöhen. Das ist die 3- bis 4-fache Ausbaugeschwindigkeit, die wir bisher hatten. Das wird eine große Kraftanstrengung sein, die gesellschaftliche Debatten notwendig, erforderlich macht.
Auf die Frage nach Schmerzgrenzen für seine Partei winkt Robert Habeck ab. Auch der zukünftige Finanzminister Christian Lindner sagt es lieber positiv.
Ich verstehe das Bundesministerium der Finanzen als ein Ermöglichungsministerium. Das heißt, die Aufgabe in den nächsten 4 Jahren wird es sein, zu ermöglichen, dass die öffentlichen Vorhaben für den Klimaschutz als auch die privaten Transformationsaufgaben realisiert werden können.
Und dann ist da natürlich noch der Kampf gegen Corona. Das Parlament soll in Zukunft die zentrale Rolle spielen. Auch bei einer allgemeinen Impfpflicht soll die Initiative nicht von der Regierung kommen, sondern aus den Reihen der Abgeordneten, erklärt Christian Lindner.
Und das Parlament hat heute schon Initiative gezeigt bei der Frage, wie es weitergehen soll bei der Corona-Bekämpfung. Im neu gewählten Bundestag hatten die Ampelfraktionen ja auf Drängen der FDP ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen und damit den Ländern einerseits einige zusätzliche Möglichkeiten gegeben, andererseits aber auch Möglichkeiten genommen. Auf Drängen der Länder nun die Korrektur. Größere Schließungen werden ermöglicht. Eine Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen, Praxen und Kliniken kommt. Aus Berlin berichtet Vera Wolfskämpf.
Um eine Impfpflicht für alle geht es noch nicht. Aber wer in Heimen, Krankenhäusern, Arztpraxen, bei Rettungsdiensten oder als Hebamme arbeitet, soll sich in den nächsten 3 Monaten gegen Corona impfen lassen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, erklärt, das soll besonders gefährdete Gruppen schützen.
Die älteren Menschen in den Einrichtungen, die Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen, in der Eingliederungshilfe, alle die, die Behandlungen und Eingriffe im Krankenhaus und im Gesundheitswesen brauchen.
Von der AfD kommt harsche Kritik an der Impfpflicht. Sie wirft SPD, Grünen und FDP Wortbruch vor. Schon am Freitag sollen Bundestag und Bundesrat die Gesetzesänderung beschließen. So schnell über eine Einschränkung der Grundrechte zu entscheiden, gefällt der Linken nicht. Statt Impfpflicht wirbt die linken Politikerin Susanne Ferschel für ein Recht auf Impfen.
Es kann doch nicht angehen, dass 70, 80-Jährige in der Kälte stundenlang in der Schlange stehen müssen, um sich boostern zu lassen. Und es kann doch nicht sein, dass Hausärzte Termine zur Impfung erst im Februar vergeben können.
Damit es beim Impfen schneller geht, will die neue Koalition auch Tierärzte, Zahnärztinnen und Apotheker impfen lassen. Sie sollen eine extra Schulung bekommen. Und dann stehen noch Verschärfungen für Corona-Maßnahmen im Gesetzesentwurf. Die SPD-Politikerin Sabine Dittmar, künftig Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, sagt, die Änderungen sollen klarstellen,
dass die Länder natürlich Freizeit- und Kultureinrichtungen, also auch Clubs und Diskotheken, schließen können, dass sie Veranstaltungen absagen können und dass darunter auch Kongresse und Messen fallen. Neu geben wir den Ländern die Möglichkeit, auch die Gastronomie komplett zu untersagen.
CDU und CSU, die das gefordert hatten, finden diese Verschärfungen zwar richtig. Aber noch besser fände Fraktionsvize Stefan Stracke, wenn einfach die epidemische Lage wieder gelten würde.
Sie schließen Lücken, die Sie selber aufgerissen haben. Sie handeln zu spät und Sie handeln zu wenig.
Denn bestimmte Maßnahmen sind weiterhin nicht möglich. Keine flächendeckenden Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten, auch der Einzelhandel, Fitnesscenter oder Schwimmhallen bleiben grundsätzlich auf. Immer wieder wird der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angesprochen, der einen Lockdown ja nie ausgeschlossen hat. Noch sitzt der SPD-Politiker als Abgeordneter im Plenum. Doch gegen Ende der Debatte hält es ihn nicht mehr auf dem Stuhl.
Aber es kann durchaus sein, dass die Omikron-Variante sowohl also die Flucht vor den Impfstoffen mit einer schnelleren Verbreitung verbindet. Wenn diese Kombination stattfindet, was wir nicht hoffen, dann ist es so, dass wir an einem weiteren Lockdown nicht vorbeikommen werden. So ist die Lage.
Dann könnte der Bundestag jederzeit die nötigen Maßnahmen beschließen. Karl Lauterbach wird das jedenfalls bald von der Regierungsbank verfolgen und als Bundesgesundheitsminister die Corona-Politik verantworten.
Parallel zum Bundestag wird aber natürlich auch auf Länderebene weiter versucht, Corona einzudämmen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich und manchmal mit größeren Diskussionen. In Baden-Württemberg erlebt die grün-schwarze Koalition gerade eine kleine Belastungsprobe. Grund ist der Stil der Diskussion um die Ausnahmen vom Plus bei der 2G-Plus-Regel. Konkret die Frage, wer alles keinen Test zusätzlich zur Impfung bzw. Genesung braucht und wie das einerseits festgelegt und kommuniziert wurde und andererseits, wie in den Regierungsfraktionen darüber diskutiert wurde. Unabhängig von dieser eher internen Auseinandersetzung hat sich Ministerpräsident Kretschmann aber bei den Menschen im Land entschuldigt. Knut Bauer berichtet.
Die Entschuldigung kommt bereits vor der Landtagssondersitzung. Neue Corona-Maßnahmen seien immer ein Balanceakt zwischen Öffnen und Schließen, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Dieser Balanceakt ist nun am Wochenende nicht gut gelungen. Bedauere auch die Irritation und Verunsicherung, dass das jetzt im Verfahren so holprig war. Tut mir wirklich leid.
Die Opposition nimmt es zur Kenntnis, will die grün-schwarze Landesregierung jedoch nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Unprofessionell sei das Vorgehen bei den Verordnungen, kritisiert SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und spricht von
Chaos, Chaos, Chaos.
Erst 2G plus in der Gastronomie für alle, dann Ausnahmen für Geboosterte, schließlich auch für Geimpfte, deren Impfung höchstens 6 Monate zurückliegt. Mit all dem gehe Vertrauen in die Politik verloren, so Stoch.
Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass Wollen noch nicht Können bedeutet. Dieser Kurs ist immer gefährlich. In der Pandemie ist er lebensgefährlich. Und er hat verheerende Folgen für das Vertrauen in den Staat, für die Akzeptanz gegenüber der Politik.
Von einer Zumutung für die Betroffenen spricht der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rühlke. Dafür macht er vor allem grünen Gesundheitsminister Lucha verantwortlich. Er dürfe nicht länger für das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie verantwortlich sein, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD und FDP. Ministerpräsident Kretschmann müsse das Thema zur Chefsache machen.
All das auf dem Rücken der Kommunen, all das auf dem Rücken der Schausteller. Sieht so eine konsequente Politik aus, meine Damen und Herren? Ich sage nein. Wachen Sie endlich mal auf, wenn Sie jetzt noch 4,5 Jahre Ministerpräsident bleiben wollen. Wachen Sie auf und machen Sie eine bessere, eine verlässliche Corona-Politik in Baden-Württemberg.
Die Regierungsfraktionen weisen die Kritik scharf zurück. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz wirft der Opposition vor, mit der Corona-Krise Parteipolitik zu machen.
Hört man ihnen zu, könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, diese Pandemie würde es nur in Baden-Württemberg geben, in anderen Bundesländern überhaupt nicht. Das ist doch absolut lächerlich, Herr Kollege Stoch. Die Pandemie eignet sich nicht für Parteipolitik.
Auch Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender des Koalitionspartners CDU, stärkt dem viel kritisierten grünen Gesundheitsminister demonstrativ den Rücken. Er räumt Fehler bei der Kommunikation ein, attackiert aber gleichzeitig die Oppositionsparteien.
Hieraus eine so hysterische Show abzuleiten, ist in dieser dramatischen Lage, ist in dieser Dynamik dieser Pandemie nicht nur unangemessen. Es ist jetzt, wo es um Menschenleben, wo es um Existenzen geht, es ist peinlich auch für dieses Hohe Haus.
Noch ist über den Oppositionsantrag nicht abgestimmt worden. Er dürfte mit der Stimmenmehrheit der Regierungsfraktionen von Grünen und CDU abgelehnt werden.
Und auch in Mainz hat der Landtag heute über die Corona-Maßnahmen diskutiert. Ministerpräsidentin Dreyer dringt darauf, dass weitere Regelungen getroffen werden. Aus Mainz berichtet Armin Angele.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer warb im Landtag dafür, den Weg für weitere Corona-Schutzmaßnahmen freizumachen. Die Situation in Rheinland-Pfalz sei zwar nicht so dramatisch wie in den besonders von der Pandemie betroffenen Bundesländern, allerdings sei auch hierzulande in den kommenden Wochen mit einer anhaltend hohen Belastung des Gesundheitssystems zu rechnen. Deshalb seien weitere Schritte notwendig, so Dreyer.
Das betrifft etwa die Schließung von Clubs und Diskotheken, die wir nach dem heutigen Landtagsbeschluss in der nächsten Änderungsverordnung auch gerne umsetzen möchten. Und es könnte, wenn es die Pandemieentwicklung erfordert, auch mögliche weitere Beschränkungen bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen bedürfen. Wir hoffen das nicht, aber wir wollen für den Fall handlungsfähig sein.
Auch die CDU-Opposition sprach sich dafür aus, weitere Corona-Maßnahmen möglich zu machen. CDU-Fraktionschef Baldauf warf aber der Landesregierung vor, die Impfzentren zu spät geöffnet zu haben. Er forderte zudem eine Sonderimpfaktion für alle Schüler, die geimpft werden wollten. Außerdem sollte Rheinland-Pfalz es wie Baden-Württemberg machen und weitere Menschen von der Testpflicht befreien.
Tatsächlich ist es so, dass in Baden-Württemberg von der Testpflicht ebenfalls befreit sind schon Genesene, deren Infektion weniger als 6 Monate zurückliegt. Und Gleiches gilt auch für die Geimpften mit abgeschlossener Grundimmunisierung. Wir als CDU-Fraktion plädieren genau für diesen Weg, der genau dem hilft, dem es helfen soll, nämlich demjenigen, der sich richtig geimpft verhält.
Die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP und den Freien Wählern plädierten dafür, weitere Corona-Maßnahmen zu erlauben. Lediglich die AfD-Fraktion stimmte gegen den Antrag. AfD-Fraktionschef Frisch erklärte, der Landtagsbeschluss gebe der Landesregierung einen Blankoscheck und komme einer Selbstentmachtung des Parlaments gleich. Es gebe Alternativen.
Eine flächendeckende und kostenlose Testpflicht in allen sensiblen Bereichen, unabhängig vom Impfstatus, wäre das weitaus mildere, effektivere und gerechtere Mittel. Damit würde die Diskriminierung Ungeimpfter beendet und gleichzeitig der Gesundheitsschutz lückenlos sichergestellt.
Durch den Landtagsbeschluss kann die Landesregierung in Rheinland-Pfalz in Zukunft bei Bedarf auch Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen einschränken.
Ja, die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, wie wichtig eine abgestimmte europäische Gesundheitspolitik ist. Einige gemeinsame Behörden gibt es ja schon, zum Beispiel die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, oder ECDC, das Europäische Zentrum für die Prävention und Seuchenkontrolle. Die EU-Kommission ist nun aber dabei, darüber hinaus zu gehen und eine europäische Gesundheitsunion auf den Weg zu bringen. Herzstück ist die neue Behörde HERA zur Krisenvorsorge und Reaktion bei gesundheitlichen Notlagen. Details von unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach.
Das Coronavirus hat schonungslos offengelegt, dass es im europäischen Gesundheitssystem eine Reihe von Schwachstellen gibt. Was auch daran liegt, dass die Gesundheitspolitik Sache der Mitgliedstaaten ist und die haben sich gerade zu Beginn der Pandemie nicht gut genug untereinander abgesprochen. Außerdem war die Beschaffung von Impfstoffen schwierig, unter anderem weil in der EU entsprechende Produktionskapazitäten fehlten und Pharmakonzerne wie etwa der US-Hersteller Pfizer die strengen Haftungsregeln in Europa zunächst nicht akzeptieren wollten. Die neue Behörde HERA soll Teil der Europäischen Kommission sein, mit Experten von außerhalb besetzt werden und bis 2027 6 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Damit will Kommissionspräsidentin von der Leyen dafür sorgen, dass die Europäische Union auf künftige Pandemien und andere Gesundheitsnotfälle besser vorbereitet ist. Dabei geht es vor allem darum, die Entwicklung und die Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen zu beschleunigen, damit die 450 Millionen EU-Bürger in der nächsten möglichen Krise so schnell wie möglich versorgt werden können. Dazu ist eine engere Zusammenarbeit mit den Arzneimittelherstellern geplant, um Lieferketten zu überwachen, mögliche Produktionsengpässe frühzeitig zu erkennen und die Herstellung zusätzlicher Impfstoffe gegen neue Virusvarianten zu unterstützen. Auch die medizinische Forschung will die EU-Kommission stärker koordinieren als bisher. Außerdem soll Europa künftig in der Lage sein, unabhängig von der Weltgesundheitsorganisation WHO einen Gesundheitsnotstand ausrufen und entsprechend handeln zu können, etwa mit einer gemeinsamen Beschaffung und Lagerung wichtiger medizinischer Produkte und Schutzausrüstung. Darüber hinaus macht sich die EU-Kommission für eine Stärkung der Europäischen Seuchenbekämpfungsbehörde stark, damit die Agentur die Europäische Union im Krisenfall besser als bisher mit Daten, Analysen und Lösungsvorschlägen versorgen kann.
Und heute beraten die Gesundheitsministerinnen und Minister der EU-Staaten in Brüssel, wie die Europäische Gesundheitsunion ausgebaut werden kann. Und darüber habe ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Europaparlamentarier Peter Liese gesprochen, dem Koordinator der konservativen EVP in Sachen öffentliche Gesundheit. Herr Liese, eine Europäische Gesundheitsunion kann nur funktionieren, wenn die Nationalstaaten Kompetenzen abgeben, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, würde es Ihrer Ansicht nach denn funktionieren?
Ja, also wir brauchen mehr europäische Zusammenarbeit. Und wir haben ja insbesondere zu Beginn der Pandemie gesehen, dass jeder nur auf sich geschaut hat. In Italien sind viele Ärzte und Pflegekräfte gestorben, weil keine Schutzausrüstung da war. Und gleichzeitig haben Frankreich und auch später Deutschland Exportbeschränkungen erlassen. Das hat schon in Italien wirklich die Menschen zweifeln lassen oder verzweifeln lassen an Europa. Und wir wissen ja, dass Viren keine Grenzen kennen, wenn die Grenzen für Menschen offen sind. Und deswegen, wenn wir keine komplette Abschottung wollen, dann müssen wir bei solchen Gesundheitsgefahren und bei anderen grenzüberschreitenden Problemen besser zusammenarbeiten.
Zusammenarbeit ist ja nun aber ein weiter Begriff und oftmals was anderes als eine Union, eine gemeinsame Behörde, gemeinsame Entscheidungsgremien.
Ja, aber es braucht, damit die Zusammenarbeit auch gut funktioniert, Strukturen, wo dann jeder weiß, was zu tun ist und nach welchen Kriterien entschieden wird. Nehmen wir als Beispiel die Besorgung der Impfstoffe. Da gab es am Anfang viel Protest, viel Probleme, weil Europa langsamer war als Großbritannien und die USA. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr aufgeholt. Der europäische Kontinent und insbesondere die Europäische Union ist die Region der Welt, wo am meisten Impfstoffe verabreicht wurden. Und wir sind sogar vorbereitet, falls Omikron eine Anpassung des Impfstoffs nötig macht, kann das sehr, sehr schnell gehen, sowohl was die Zurverfügungstellung angeht, als auch die Zulassung. Aber am Anfang war es schwierig. Und das lag sicher daran, dass man sich erst überlegen musste, nach welchen Kriterien entscheidet man eigentlich, wie viel Impfstoff von welcher Sorte gekauft wird. Und da hatten viele Länder viele Meinungen und das hat einfach Zeit gekostet. Und deswegen brauchen wir Strukturen, wo dann klar ist, wer nach welchen Kriterien entscheidet. Wenn man es gemeinsam machen will, dann muss man auch Strukturen haben, die dann entscheidungsfähig und schlagfertig sind.
Jetzt haben Sie die Zulassung angesprochen, Sie haben die Zeitverzögerungen angesprochen. Im Moment gibt es ja zum Beispiel schon die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde. Wenn ein Medikament oder ein Impfstoff freigegeben wird, muss er aber noch von den deutschen Behörden bzw. Organisationen überprüft werden, zum Beispiel von der STIKO. Das dauert, schafft andererseits aber auch Vertrauen bei der Bevölkerung. Was ist denn Ihrer Meinung nach wichtiger?
Also ich glaube, dass es gut ist, dass wir die STIKO in Deutschland haben, dass wir zusätzliches Vertrauen schaffen können. Aber der Chef der STIKO, Herr Mertens, hat ja selber eingestanden, dass man bei der Empfehlung zum Boostern zu langsam war.
Sie haben jetzt immer wieder schlagkräftige Strukturen angesprochen, aber eben auch unterschiedliche Empfehlungen. In Deutschland haben wir gelernt, Ministerpräsidentenkonferenzen führen nicht zu schnellen Entscheidungen. In der EU würden noch unterschiedlichere Positionen aufeinandertreffen. Ja, wie sicherstellen, dass es am Ende nicht eine Maßnahmenverhinderungsbehörde wird?
Also ich fand es richtig, dass der Deutsche Bundestag im Frühjahr die Sache an sich gezogen hat und nicht gesagt hat, in ganz Deutschland gelten die gleichen Maßnahmen, aber gesagt hat, es gilt eine Bundesnotbremse, wenn in einer Region bestimmte Zahlen überschritten sind. Und das sollte doch der Maßstab sein, nicht, dass alle über einen Kamm geschoren werden, aber dass man die gleichen Maßnahmen durchführt, wenn man eine bestimmte Gefahrensituation hat. Und in Deutschland hat es zu Verwirrung geführt, wenn komplett unterschiedliche Regeln bei gleicher Infektionslage in unterschiedlichen Bundesländern gegolten haben. Und das gilt auch für Europa. Ich bin aber realistisch. Wir werden, wenn wir das in Deutschland schon nicht hinkriegen mit einheitlichen Maßnahmen, dann werden wir das in Europa erst recht nicht hinkriegen. Und wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich gemeinsam gemacht werden müssen bei Covid-19. Da geht es zum Beispiel um gemeinsame Empfehlungen für die Einreise aus Hochrisikogebieten. Beispielsweise die Notbremse, die die Mitgliedstaaten jetzt gemeinsam aktiviert haben gegenüber dem südlichen Afrika, um die Ausbreitung von Omikron zu verlangsamen. Ich sage aber auch ganz klar, alles kann Europa nicht regeln, sondern die Mitgliedstaaten und die Regionen haben eine ganz große Verantwortung und Subsidiarität gilt in beide Richtungen. Das heißt, wenn eine Region das gut kann, dann darf Europa sich nicht einmischen. Wenn aber eine Region oder ein Mitgliedstaat allein überfordert ist, dann sagt das Subsidiaritätsprinzip, dann müssen wir es gemeinsam machen und beides muss gelten.
Im SWR-Tagesgespräch Peter Liese, gesundheitspolitischer Koordinator der konservativen EVP im Europaparlament. Es könnte länger dauern, auch weil es keine offizielle Tagesordnung gibt. Klar ist aber, dass es im Videogespräch zwischen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin um die Ukraine geht. Aber nicht um die Ukraine allein. Denn eigentlich geht es um mehr, nämlich um die Frage, wie die immer noch äußerst schlechten russisch-amerikanischen Beziehungen wieder in Ordnung gebracht werden können. Unsere Moskau-Korrespondentin Christina Nagel über die russische Sicht auf diesen Konflikt.
Zwar tauscht man sich seit dem Gipfeltreffen im Juni in Genf auf der sogenannten Arbeitsebene über Themen wie Sicherheit und Rüstungskontrolle aus, es scheint aber in diesen Fragen noch keine nennenswerten Fortschritte zu geben. Anders sind die vielen roten Linien mit Blick auf das strategische Gleichgewicht, die der Kreml nun anhand der Ukraine zum direkten Gesprächsthema macht, nicht zu verstehen. Russlands Außenminister Sergei Lavrov warnte unlängst sogar davor, dass der Albtraum einer militärischen Konfrontation auf den europäischen Kontinent zurückkehren könnte. Die strategische Sicherheitsarchitektur bricht rasant in sich zusammen. Die NATO weigert sich, unsere Vorschläge zur Deeskalation von Spannungen und zur Verhinderung gefährlicher Zwischenfälle konstruktiv zu prüfen. Stattdessen rückt sie die militärische Infrastruktur unverantwortlich nah an die Grenzen Russlands heran. In Rumänien und Polen gäbe es bereits Raketenabwehrsysteme, die für Angriffe genutzt werden könnten. Nun werde unter dem Vorwand einer vermeintlichen russischen Offensive auch noch die Ukraine mit Waffen vollgepumpt, erklärte das russische Außenministerium mit Verweis auf die jüngsten Rüstungsgeschäfte Kiews mit NATO-Staaten. Russland, beteuerte Präsident Putin, bleibe mit Blick auf die aufgekündigten und ausgelaufenen Abrüstungsabkommen gar nichts anderes übrig, als aufzurüsten. Es sind nicht wir, die jemanden bedrohen. Uns an der aktuellen Lage die Schuld zu geben, ist gelinde gesagt unverantwortlich. Sein Land habe kein Interesse an einer Eskalation. Wohl aber, und das scheint der entscheidende Punkt in der derzeitigen Diskussion zu sein, an Sicherheitsgarantien. Im Dialog mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten werden wir darauf bestehen, Vereinbarungen auszuarbeiten, um jeden weiteren NATO-Vorstoß nach Osten und die Stationierung von Waffensystemen in unmittelbarer Nähe auszuschließen. Was nichts anderes meint, als dass der Ukraine, aber auch Ländern wie Georgien, der Weg in die NATO ein für allemal versperrt werden soll. Sie blieben damit im Einflussbereich Russlands, was für Präsident Putin nur folgerichtig wäre, aus Sicht der NATO und der US-Administration aber alles andere als akzeptabel ist. Von der Ukraine, die das Ziel des NATO-Beitritts in die Verfassung geschrieben hat, ganz zu schweigen.